NDR Info. Themen des Tages.
Der Bundesrat hat Ja gesagt. Heißt, seit heute ist endgültig klar, dass das Milliardenpaket für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaprojekte kommt. Gemeinsam mit einer Lockerung der Schuldenbremse. Willkommen zu diesen Themen des Tages mit Sabine Rhein. Heute haben wir natürlich diesen Schwerpunkt Milliardenpaket, einem Projekt, dem auch die Linken in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel zugestimmt haben, trotz vieler Bedenken. Hören wir gleich. Ebenso von vagen Hilfszusagen hören wir, Hilfszusagen einer gespaltenen EU an die Ukraine. Und die Welt beschäftigt sich heute mit Gletschern, weil sie uns irgendwann sehr fehlen werden. In Berlin ist heute sichtbar mancher Widerstand der Bundesländer gegen das Milliardenpaket geschmolzen. Ein Paket, das Union, SPD und Grüne am Dienstag ja im Bundestag beschlossen hatten. Mit gut 3/4 der Stimmen war die Mehrheit heute klar, von Nord bis Süd.
Bayern stimmt natürlich zu. Das war von Anfang an klar.
Das ist ja durchaus eine Operation am offenen Herzen, dass wir heute das Grundgesetz ändern. Schon ein schwerwiegender Punkt.
Wo aber auch 100 Milliarden Euro bereitstehen, ohne Wenn und Aber für die Länder.
Das haben wir gemeinsam durchgesetzt.
Und auch wenn natürlich noch Argumente ausgetauscht wurden, die wichtigsten Debatten waren schon vor der Sitzung des Bundesrats geführt. Teils erst kurz davor, wie wir gleich aus Mecklenburg-Vorpommern hören. Zunächst berichtet Torben Ostermann vom historischen Termin in der Länderkammer.
Am Ende fiel die Entscheidung eindeutig aus.
Das sind insgesamt 53 Stimmen. Damit hat der Bundesrat mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen, dem Gesetz zuzustimmen.
Die Abstimmung im Bundesrat ist, wenn man so will, der dritte Akt der Einigung. Nach dem Kompromiss zwischen Union, SPD und Grünen und der Abstimmung im Bundestag hat nun auch die Länderkammer grünes Licht gegeben. Der massiven Schuldenaufnahme für Verteidigung und Infrastruktur steht damit nichts mehr im Wege. Doch vor der Abstimmung wurde nochmal gesprochen. Zahlreiche Ministerpräsidentinnen und Präsidenten machten klar, was sie jeweils wichtig finden. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer betont, dass es richtig ist, in Sicherheit und Infrastruktur zu investieren.
Man kann den Deutschen nicht erklären, dass man Geld in die Ukraine gibt, was notwendig ist, dass man Panzer und Drohnen kauft, aber auf der anderen Seite diese wichtige Infrastruktur nicht mit bedacht wird.
Die Rednerinnen und Redner wirkten angesichts der gigantischen Schuldenaufnahme nicht euphorisch. Vielmehr wird in den Beiträgen deutlich, vor welch großen Aufgaben sie gerade stehen.
Ich stehe hier als Verfechter der Schuldenbremse. Aber auch für die Schuldenbremse gilt das Grundprinzip allen politischen Handelns. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.
Und die sieht gerade so aus. Kaputte Straßen, stinkende Schultoiletten, eine schwächelnde Wirtschaft. Die demokratische Mitte müsse zeigen, dass sie Probleme lösen kann.
Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen schuldig.
Fasst es Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zusammen. Dass das Geld nun komme und auch die Länder mit 100 Milliarden Euro bedacht werden, sei wichtig. Gleichzeitig müsse nun aber auch der Staat reformiert und Entscheidungen beschleunigt werden. Und auch in den Köpfen sollte sich was ändern, meint die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
Die Zeiten des Zauderns und des Zerredens, sie sind jetzt vorbei. Die Zeiten der sich verselbstständigenden Streiterei und der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, sie müssen auch vorbei sein. Wir brauchen jetzt eine übergreifende Machermentalität und keine Miesmacherlaune.
Nach dem dritten Akt der Zustimmung des Bundesrates ist es nun fast geschafft. Der Bundespräsident muss noch unterschreiben, so ist es festgelegt. Aber das ist Formsache. Gigantische Summen wurden binnen weniger Wochen beschlossen. Jetzt muss geguckt werden, wie und wo man das Geld möglichst sinnvoll ausgeben kann.
Ein Argument auch für die Linke, denn es war ja doch spannend, ob die Linke diesem Milliardenpaket in der Länderkammer würde zustimmen können. Schließlich geht ja das meiste Geld eben doch in die Verteidigung und Gefahrenabwehr. Aber sowohl aus Bremen als auch aus Mecklenburg-Vorpommern, wo jeweils die Linke mitregiert, kam heute früh das Ja. Ich habe darüber mit Thorsten Koblin gesprochen, dem parlamentarischen Geschäftsführer der linken Fraktion im Landtag in Schwerin. Welches Argument hat ihn am Ende überzeugt?
Ja, das war eine Form der Gesamtabwägung. dass wir geschaut haben, was in dem Gesetzespaket enthalten ist und was wir im Einzelnen dann, weil hier ja die Länderperspektive gefragt ist im Bundesrat, was wir als Land auch selber beeinflussen und gestalten können. Und da ist es eben nicht die Entscheidung, wie viel Geld in die Verteidigung geht und was da konkret angeschafft werden soll oder nicht. Aber dazu haben wir uns dezidiert in einer Protokollerklärung verhalten, dass wir gesagt haben, den Teil des Gesetzespakets lehnen wir ab.
Wir haben eben in dem Bericht den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann gehört, dem die Entscheidung für die Veränderung der Schuldenbremse auch nicht leicht gefallen war, der aber daran erinnerte, dass, Zitat, die Politik mit der Betrachtung der Wirklichkeit beginnt. Man könnte also sagen, am Ende gehen Fakten und Möglichkeiten vor Grundsätzen. Welche mussten Sie über den Haufen werfen?
Mit Blick auf die Historie zur Schuldenbremse haben wir von vornherein gesagt, dass die das untaugliche Mittel ist. Wir haben sie über die gesamte Zeit kritisiert und auch immer wieder Anstrengungen unternommen, sie zumindest zu modifizieren. Und es zeigt sich dann im Verlauf der Zeit bis hierher, an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, dass sie mehr und mehr zu einer Investitionsbremse geworden ist und dringend einer Veränderung bedarf. Mhm. Dass es jetzt zunächst auf die Verteidigung beschränkt ist, halte ich für fatal. Aber grundsätzlich die Schuldenbremse zu modifizieren, das ist das Gebot der Zeit jetzt.
Dafür mussten Sie eben die Kröte des Geldes für die Verteidigung schlucken. Haben Sie sich eigentlich mit der linken Parteibasis in Mecklenburg-Vorpommern rückgekoppelt, der das viele Geld ja eben doch wehtut für die
Verteidigung? Ja, es gab intensive Gespräche im Vorfeld. Und wie Sie sich sicherlich vorstellen können, ist seit heute Vormittag das Telefon nicht mehr still. Es gibt also intensive Austausche darüber immer noch.
Auch Empörung?
Auch Empörung. Es gibt einen großen Erklärungsbedarf unsererseits. Das ist unbestritten, weil das ja einer der Grundsätze ist. Aber die Situation ist insofern nicht ganz einfach zu erklären, weil wir gesagt haben, als Linke und nicht nur gesagt, wir stehen also wirklich grundsätzlich auf dem Standpunkt, wir sind eine Grundgesetzpartei, wir halten das Grundgesetz hoch. Und Artikel 87a sagt, dass wir in diesem Land eine Bundeswehr zur Verteidigung haben. Und die Verteidigung muss auch, die Verteidigungsfähigkeit muss auch gewährleistet sein. Alles, was darüber hinausgeht, Aufrüstung, die über die Verteidigungsfähigkeit hinausgeht, die lehnen wir ab. Und da die Grenzziehung.
Und das befürchten Sie, dass das passiert?
Ja. Das befürchte ich schon. Das ist eben auch ein ganz massiver Grund dafür, dass wir gesagt haben, also den Teil des Gesetzespakets lehnen wir ab.
Sie haben eben vom Gestalten gesprochen. Das ist ja das Gegenargument. Sie sagen eben, mit dem vielen Geld, das wir als Land bekommen können, können wir investieren. Wo soll es denn zuerst hingehen?
Also wir haben Bedarfe in der Infrastruktur, wir haben Bedarfe in der Bildung, wir haben Bedarfe im Verkehr, in der Mobilität also. Und da ist jetzt dann im Weiteren zu klären. Wir haben das Fell des Bären keineswegs vorher verteilt, bevor hier jetzt Klarheit herrscht. Und wir haben uns vor allen Dingen auch intensiv mit der Gesamtlage beschäftigt, sodass wir jetzt im Folgenden darüber sprechen würden, wofür werden wir das Geld dann einsetzen, was in Aussicht steht. Das ist eine ganze Menge, aber wir sind jetzt schon in der Haushaltsplanung für 2026, 2027 und haben da in den Abgrund einer dreistelligen Millionenhöhe an Handlungsbedarfen geschaut.
Mobilität war so ein Thema, was Sie genannt haben. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach Umfragen und Stimmen, die wir aus dem Land hören, dass viele eben sehr unzufrieden sind. Insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern hat bestimmt auch mit fehlenden Busverbindungen auf dem Land zu tun, überhaupt einer fehlenden Infrastruktur. Mhm. Und viele Menschen scheinen sich Umfragen zufolge von der AfD gerade zu erhoffen, dass sie ihre Probleme löst. Denken Sie, dass die Investitionen diese Stimmung drehen könnten? Also wenn jetzt mehr Busse, mehr Krankenhäuser, mehr Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, dass die Frustration im Land auch kleiner wird?
Das ist nicht das Ausgangsmotiv. Das Ausgangsmotiv ist also vor allen Dingen da, wo wir das Leben, den Lebensalltag der Menschen verbessern wollen und schon längere Zeit Handlungsbedarf sehen, dass wir da etwas machen. Wenn sich dadurch auch die Sichtweise auf unser Handeln, auf Regierungshandeln dann ändert, dann ist das gut. Aber nur das ins Kalkül zu ziehen und zu sagen, also mit viel Geld kriegen wir es rum, das hat so ein Geschmäckle. Ja, wir wollen schon überzeugen, indem wir deutlich machen, also wenn wir jetzt investieren zum Beispiel in die Krankenhäuser, ja, da wissen wir ganz klar, da gibt es Erfordernisse, weil wir auch unser Versprechen halten wollen, alle Krankenhausstandorte zu erhalten. Dann ist das so ein Punkt. Oder eben die Mobilität zu verbessern, das Rufbussystem, das ganze Land auszurollen und so. Das wird uns angetragen, verändert da was, macht da was und dann können wir auch mit Taten überzeugen.
Herr Kublin, ich muss Ihnen am Ende noch mal die Frage stellen, mit welchem Gefühl Sie jetzt als Linker ins Wochenende gehen, wenn Sie heute wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, einer von Bundeskanzler Merz geführten Bundesregierung die Möglichkeit zum Handeln geben.
Ja, mit gemischten Gefühlen. Ne? Also diese Priorisierung der Verteidigungsausgaben und dieser strukturelle Vorgriff auf das Handeln des nächsten Bundestages, der sich nächste Woche konstituiert, das ist schon ein schlechtes Gefühl. Und andererseits sage ich mir, ist es klar, wir haben Handlungsnotwendigkeiten und haben das, was aus Landesverantwortung erforderlich war und erforderlich ist, hier auf den Weg gebracht. Also zwiegespalten, das darf ich Ihnen sagen.
Thorsten Koplin war das, parlamentarischer Geschäftsführer der linken Fraktion im Landtag in Schwerin. Das Milliardenpaket für Bundeswehr, Investitionen, Klimaschutz und die Bundesländer ist also jetzt geschnürt, auch vom Bundesrat, wenn auch eben mit teils gespaltenen Gefühlen. Hören Sie einen Kommentar dazu unseres Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Uli Haug.
NDR Info. Die Meinung.
Hunderte Milliarden liegen nun auf dem Tisch. Dass sie am Ende einen Unterschied machen, hat nicht nur die Politik in der Hand, es liegt auch an uns allen. Brücken, Energienetze, Straßen, Schienen, Kitas, Schulen, vieles muss saniert oder gleich ganz neu gebaut werden. Die künftige Bundesregierung muss dafür Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, den Staat weiter digitalisieren, endlich Bürokratie abbauen. Konzepte für einen handlungsfähigen digitalen Staat liegen auf dem Tisch, sie müssen umgesetzt werden. Die Milliarden müssen sinnvoll verteilt und sinnvoll ausgegeben werden. Bund, Länder, Städte, Gemeinden, aber auch wir alle sind gefordert. Investieren und gleichzeitig reformieren. Es braucht einen Mentalitätswandel, Bereitschaft für Veränderungen. Dazu kann es auch gehören, die Stromtrasse hinter dem Zaun und das Windrad auf dem Hügel zu akzeptieren. Wir alle müssen aus dem Quark kommen und das große Rad drehen. Ein Land zu verändern, ist eben nicht nur eine Frage des Geldes.
Wir müssen aus dem Quark kommen, die Meinung von Uli Haug. Ja, während Deutschland also richtig Geld auf den Tisch legt, vor allem auch für Verteidigung, ist man in manchen EU-Ländern in diesem Punkt zurückhaltender. Zwar sind sich die meisten einig, dass schnell aufgerüstet werden muss, um der Bedrohung aus Russland zu begegnen, aber bei der Umsetzung tut man sich schwerer. Der EU-Gipfel hat gezeigt, dass auch die Unterstützung der Ukraine erstmal eher unkonkret bleibt. Über all das berichtet aus Brüssel jetzt Matthias Reiche, zunächst aber über einen Abschied.
Am Ende gab es noch einmal viele freundliche Worte für Olaf Scholz, den seine Kollegen als einende Kraft im Rat der 27 Staats- und Regierungschefs lobten. Der Bundeskanzler selbst zeigte sich mit seiner Bilanz auch nicht unzufrieden, wobei die EU natürlich immer gemeinsam die großen Herausforderungen in den vergangenen Jahren gemeistert habe.
Ich jedenfalls würde jedem raten, sich da zurückzuhalten und ein bisschen mehr Demut walten zu lassen. Aber auf alle Fälle ist es so, dass wir ja doch große Krisen bewältigt haben und es ist am Ende gut gelungen. Ja, tschüss.
Hanseatisch nüchtern die Verabschiedung, dem Ergebnis dieses Gipfels in jedem Fall angemessen. So hatte der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gefordert, schnell ein größeres Militärpaket zu beschließen, musste sich aber mit allgemeinen Absichtserklärungen zufrieden geben. Bundeskanzler Olaf Scholz hofft da, dass Deutschland als Europas größter Ukraine-Geldgeber für die anderen Mitgliedstaaten ein Beispiel sein wird.
Der russische Angriffskrieg findet unverändert mit großer Brutalität statt.
Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Europäische Union noch einmal festhalten, wir stehen an der Seite der Ukraine. Sie kann sich auf uns verlassen. Wir werden sie nicht alleine lassen.
Allerdings wurde der neuen Initiative der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas eine Absage erteilt. So sollten der Ukraine schnell bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Beiträge dafür sollen an die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder gekoppelt werden, sagt Kaja Kallas, die allerdings zur Kenntnis nehmen musste, dass beispielsweise Frankreich, Spanien oder Italien fürchten, ihre ohnehin angespannte Haushaltslage könnte sich dadurch weiter verschlechtern.
At the same time we also know that there are really worries with the budget deficits in most of the European countries and there are the problems.
Selbst ein abgespecktes Hilfspaket von 5 Milliarden Euro für Artilleriemunition fand nicht genügend Rückhalt. Wie gespalten Europa ist, zeigte sich auch beim Thema Verteidigung. So ist man sich einig, dass es eine Wiederaufrüstung geben soll. Allerdings scheiden sich die Geister bereits an den Finanzierungsfragen. Unklar bleibt bisher auch, ob es eine europäische Verteidigung geben soll oder die EU ein Flickenteppich nationaler Interessen bleibt. Deutlich wurde bei dem Gipfel immerhin, dass die EU auch ein wirtschaftliches Problem hat. Nicht nur für Luxemburgs Premierminister Luc Frieden ist dabei klar, dass europäische Verteidigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen.
Ich glaube, dass die Vorschriften heute viel zu kompliziert sind bei Rüstungsaufträgen, bei Ausschreibungen, aber das gilt generell. In Europa gibt es so viele Regulierungen, wir müssen jetzt versuchen, das einfacher zu machen. Und das Gleiche gilt im Übrigen für die Kapitalmarktunion.
Dabei geht es darum, die europäischen Bürger zu ermutigen, mehr Ersparnisse in die europäischen Kapitalmärkte zu investieren. Rund 10 Billionen Euro liegen auf Sparkonten. Geld, das in produktive Investitionen gelenkt werden könnte, allerdings scheitert die EU seit Jahren daran, dafür ein gemeinsames Regelwerk zu finden.
Tja, gespalten, ein Wort, das am Ende dieses Frühjahrsgipfels der EU steht. Ein Stichwort auch jetzt für den Kommentar zu diesem Thema heute von Helga Schmidt.
NDR Info. Die Meinung.
Der reiche Norden und der arme Süden. Jahrzehntelang war auch Europa so gespalten. Eine Linie lief durch die Union. Sie trennte die wohlhabenden Länder oben von den Empfängerländern unten. Milliardentransfers haben diese Grenze verwischt. Fördergelder aus den Gemeinschaftstöpfen der Europäischen Union sorgten dafür, dass die abgehängten Länder in Südeuropa aufholen konnten. Das war eine Riesenanstrengung, eine Herausforderung an solidarisches Handeln über Ländergrenzen hinweg. Und jetzt steht Europa wieder vor einer solchen Anstrengung. Vielleicht wird sie noch größer. Die Union ist wieder gespalten. Die Grenze läuft dieses Mal aber zwischen Ost und West. Sie trennt diejenigen, die in Putin eine echte Bedrohung für die eigene Sicherheit sehen, von denjenigen, die vor Übertreibungen warnen. Von Polen aus betrachtet liegt die Bedrohung durch Krieg direkt auf der anderen Seite der Grenze. Und die drei baltischen Länder waren mal Teil der Sowjetunion. Sie nehmen also Putins Fantasien über eine Wiederherstellung des Sowjetreichs sehr ernst. Bloß je weiter man sich dann von der Ostgrenze Europas in Richtung Westen bewegt, desto geringer wird die Bereitschaft, in Sicherheit und Verteidigung zu investieren. Von Madrid aus betrachtet ist der Krieg in der Ukraine ganz weit weg. Putins Russland noch weiter weg. Pedro Sanchez, Spaniens Ministerpräsident, hat das beim EU-Gipfel in einer Deutlichkeit ausgesprochen, die auf manche Partner wie ein Schock wirken musste. Schon der Name des europäischen Aufrüstungsprogramms, er gefällt ihm nicht, sagte Sanchez. Die EU solle lieber auf ihre Softpower setzen, also Macht und Einfluss ohne Waffen. Und sein Land, Spanien, sieht der Ministerpräsident auch gar nicht so sehr bedroht, nicht aus dem Osten und auch nicht durch den Kurswechsel in Amerika. Keine Dringlichkeit also für große Investitionen in Rüstung und Verteidigung. Ähnlich zurückhaltende Töne waren beim Gipfel auch aus Italien zu hören. Und selbst Frankreichs Präsident Macron, der sonst keine Gelegenheit auslässt, den Ukrainern zu versichern, dass sie für ganz Europa kämpfen, Beim Gipfel ließ Macron offen, in welcher Höhe die Ukraine in diesem Jahr mit französischer Hilfe rechnen kann. Bundeskanzler Scholz war einer der wenigen Vertreter großer EU-Länder mit einer konkreten Hilfszusage. 7 Milliarden für Militärhilfe sollen an die Ukraine gehen. Nun ist es völlig in Ordnung, dass Deutschland einen weit überdurchschnittlichen Beitrag gibt. Die größte Volkswirtschaft kann das leisten und Deutschland könnte in der EU sogar die besondere Rolle übernehmen, die die Amerikaner über viele Jahre für die Sicherheit des Kontinents gebracht haben. Aber Deutschland allein wird das nicht schaffen und es ist außerdem auch eine Frage der gerechten Lastenverteilung. Die wird sehr wichtig werden für die Akzeptanz. Wenn nämlich demnächst dreistellige Milliardensummen in Waffen investiert werden, dann bedeutet das eine Zumutung für alle Steuerzahler, weil das Geld woanders fehlen wird und weil das Geld in die pure Zerstörung investiert wird. Bestenfalls noch in die Abschreckung, aber im Ernstfall eben in die Zerstörung von Menschen und Werten. Das ist eine Zumutung und alle Regierungschefs in Europa werden das ihren Bürgern und Bürgerinnen erklären müssen. Da sollte sich keiner einen schlanken Fuß machen, egal wie weit die Grenze zu Putins Reich entfernt liegt.
Die Meinung von Helga Schmidt, ARD-Korrespondentin in Brüssel. Und zum Schluss unserer Themen des Tages wollen wir uns noch Gletschern widmen. Gletscher sind wunderschön, gleißend hell, geheimnisvoll und ein wichtiger Teil im Klimasystem der Erde. Aber wir alle wissen, dass die weißen, eisigen Giganten nach und nach, zumindest auf der Nordhalbkugel, verschwinden. Sie werden kleiner und sind vermutlich in 100 Jahren in Wasser aufgelöst. Mit welchen Folgen? Das ist in vieler Hinsicht noch unklar. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum internationalen Jahr der Erhaltung der Gletscher erklärt und den 21. März zum Welttag der Gletscher, also heute. Stefan Hübner aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima mit einer auch poetischen Annäherung.
Er sei ein gletscherähnliches, hässliches Wesen mit 6 Köpfen. Thrugdelmir, der Stammvater der Reifriesen, der Gegenspieler der Götter. In der nordischen Mythologie waren Gletscher nicht immer positiv besetzt. Sehr zu Unrecht, weil sie doch so wichtig sind für das Leben auf Erden. Doch was genau ist so ein Gletscher eigentlich?
Gletscher entstehen durch den Niederschlag von Schnee. Und der Schnee, der über mehrere Jahre summiert auf so eine Region fällt, das bildet am Ende eine große Masse. Und unter der Last von seinem eigenen Gewicht verdichtet sich das und wird zu Gletschereis.
Sagt Gletscherforscherin Angelika Humbert. Sie forscht und lehrt am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und an der Uni Bremen. Weltweit gibt es rund 220.000 Gletscher. Sie finden sich im Hochgebirge ebenso wie auf Meeresspiegelhöhe. Sie sind ein wichtiger Teil der Kryosphäre, also der Gesamtheit aller Schnee- und Eismassen unseres Planeten.
In der Kryosphäre sind die Gletscher zum einen dafür zuständig, dass viel von dem einfallenden Licht von der Sonneneinstrahlung wieder zurückreflektiert wird. Und das ist nicht nur wahr für die kleinen Gletscher in den Alpen, das gilt genauso für die großen Eisschilde, die über riesige Flächen von mehreren Millionen Quadratkilometern eben eine wunderbare Rückstreufläche für das Licht bilden.
Dieser sogenannte Albedo-Effekt führt dazu, dass die Gletscher fast 90% des Sonnenlichts zurückspiegeln, das auf sie einfällt. Dadurch kann diese Sonnenstrahlung die Atmosphäre direkt über der Erdoberfläche nicht weiter erwärmen. Darüber hinaus sind Gletscher auch eine wichtige Quelle frischen Wassers. Angelika Humbert.
Das hat man in den Alpen häufig eben auch als einen Beitrag zur Landwirtschaft. Es gibt die Zyklen, wo man direkt auf Schmelzwasser setzt. Zudem ist es auch wirklich so ein Puffer, bei dem der Niederschlag in Form von Schnee über diese Jahreszeit, wo noch keine Vegetation stattfindet, einfach liegen bleibt. Und genau dann, wenn die Vegetation auch losgeht, das Frischwasser vorhanden ist.
Weltweit sind etwa 2/3 des Süßwassers in Eisschilden und Gletschern gespeichert. Schmelzen diese Eismassen infolge der Klimaerwärmung ab, erhöht sich der Meeresspiegel unweigerlich. Allein durch die Gletscherschmelze um geschätzte 18-24%.
Gletscher haben definitiv eine sehr praktische Eigenschaft für uns. Die Frischwasserkapazität, die Verfügbarmachung von Frischwasser, als auch, dass unsere Lebenszone im Moment genauso ideal für uns gehalten wird. Gletscher, davon haben die Menschen im Augenblick einen ziemlichen Bonus.
Und umso nachvollziehbarer und löblicher ist es, dass den Gletschern ab diesem Jahr, ab 2025, ein eigener Welttag gewidmet ist, der genau auf diesen Bonus hinweisen soll.
Und mehr zum Thema Gletscher, Informationen dazu zum Beispiel aus der Wissenschaft, finden Sie auch auf ndr.de. Die NDR-Info-Themen des Tages täglich zu finden und zu abonnieren bei uns und in der ARD-Audiothek.